für mich fast das Spannendste ist das Thema Deutschland-Stack, wo es eben darum geht, da haben wir wieder das Stichwort Souveränität, wirklich das Thema Souveränität zu führen und das geht und auch in das Thema Harmonisierung voranzubringen. Weil einerseits haben wir die Diskussion, wie abhängig sind wir von Hyperscalern und anderen Ländern? Was können wir dagegen tun? Was muss man dafür tun? Da spielen Rollen wie eine Frage, wie eine Beschaffung eine große Rolle. Da spielt eine Frage wie das Thema Forschung spielt eine große Rolle. Da spielt auch eine Frage, was sind denn die Themen, wo wir uns dem Begriff Souveränität nähern wollen? Was heißt Souveränität? Das heißt ja nicht Autarkie. Aber welche sind die Schlüsseltechnologien? Und da gibt es eben auch eine klare Aussage, das ist KI, das ist Cybersecurity, das ist Quantencomputing. Und wir sind ja ganz groß da drin zu forschen und sind ganz schlecht da drin, die Themen dann irgendwie mal in die Realität dann umzusetzen, dass man dann sozusagen auch ein Business damit betreibt. Mhm. Der Vorteil ist, es gibt ja immer wieder ein neues Rennen. Wenn man die Rennen bisher verloren hat, dann kann man ein neues Rennen immer noch gewinnen. Und das hier wäre gerade das Thema Quantencomputing für mich zum Beispiel eins, was sich dafür anbietet, weil, wenn man sich das Thema Quantenphysik ansieht, die Mehrzahl der Forscher im Bereich Quantenphysik sitzt in Europa. Mehr als in China und mehr als in den USA.
Wow, das wusste ich gar nicht.
Es wäre jetzt, der übliche Gang der Dinge wäre, wir machen Grundlagenforschung und dann kommen Chinesen und Amerikaner und machen Produkte draus.
Ja.
Das ist natürlich jetzt so eine der Aufgaben und auch die steckt in diesem Thema Deutschland-Stack halt mit drin. Fokussieren, Gelder hinziehen und dann auch bis in die Vermarktung zu gehen.
Highway, dein Wegweiser für Digitalisierung und Sicherheit. Präsentiert von High Solutions.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Highway, dem Podcast der High Solutions. Heute in einem etwas anderen Format. Wir haben zwar heute wieder einen Experten und ein super interessantes Thema dabei, aber tatsächlich nicht 10 Minuten. Heute erlauben wir uns mal ein bisschen länger zu machen in Anbetracht der Relevanz des Themas und ja, der Größe des Themas. Es gibt viel zu bereden. Ich hoffe, ihr wart fleißig dabei und habt die letzten Folgen alle zugehört oder angeschaut, denn heute knüpft die Folge an ein Thema an, das wir bereits behandelt haben. Heute soll es weitergehen mit dem Digitalministerium. Das letzte Mal haben wir mit Timo schon mal darüber gesprochen, wie wir uns oder wie Timo sich vorstellen würde, wie so ein Idealbild eines Ministeriums aussehen sollte, welche Kompetenzen es haben sollte und wie es aufgebaut sein sollte. Und heute wissen wir schon etwas mehr darüber. Heute können wir schauen, was bereits in trockenen Tüchern liegt. Und ich bin sehr froh, dass mein Lieblingsexperte für politische Themen wieder mit dabei ist, Gründer und Vorstand der High Solutions, Professor Timo Koop. Herzlich willkommen, Timo.
Hallo Jacqueline, schön wieder da zu sein und vermutlich ja auch nicht zum letzten Mal.
Davon gehe ich auch sehr stark aus. Seit kurzem gibt es ja nun das Digitalministerium, Timo. Weiß man denn Stand heute genaueres über die Verantwortungsbereiche des Ministeriums und wie bewertest du diese?
Als wir den Termin ausgemacht haben, da dachte ich, da wären wir jetzt schon so weit, dass wir wirklich alles wüssten und wirklich nur noch darüber reden und so geht's jetzt los. Ganz so weit sind wir noch nicht. Es hat sich schon eine Menge getan, Menge geklärt, aber es sind schon noch einige Fragezeichen da, aber da kommen wir im Laufe des Gesprächs dazu. Von daher, was stattgefunden hat, ist sozusagen, dass die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sind, dass es einen Koalitionsvertrag gibt. Da muss man aber auch schon mal dazu sagen, dass ein Koalitionsvertrag eben kein Vertrag in dem Sinne ist, das ist jetzt bindend und genau das wird gemacht. Das hat man ja bei der Ampel gesehen, dass dann halt viele Dinge zwar im Vertrag standen, aber eigentlich doch umstritten waren und über die gesamte Legislaturperiode nicht bis zum Ende umgesetzt worden. Was zum Beispiel einer der Punkte auch war, warum das NIS-2-Gesetz nicht wirklich dann mehr über die Bühne gebracht werden konnte, weil eben genau diese gleichen Konfliktlinien immer noch da waren. Also von daher, wir haben eine Basis mit dem Koalitionsvertrag, auf dem man starten kann. Da gibt die Richtlinie vor. Aber fast noch wichtiger war dann der Organisationserlass, auf den man dann gewartet hat, bis am Tag, dann als dann sozusagen die Kanzlerwahl dann schlussendlich dann doch geklappt hatte. Und darauf haben dann alle gewartet und hofften, die Antworten auf alle Fragen zu bekommen, die sie dazu hatten. Und da gab es viele Antworten. Einige Antworten fehlten und einige Antworten haben neue Fragen aufgeworfen. Und das ist jetzt sozusagen der Stand, den wir hinter haben. Aber für mich ist sozusagen der erste Stein ist vom Herzen gefallen, eigentlich schon beim Koalitionsvertrag, als drin stand, wir haben ein Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, also BMDS. Ich habe schon zweimal jetzt in öffentlichen Terminen aus Versehen BDSM dazu gesagt, was nicht gemeint war, obwohl es eigentlich ganz passend ist, weil irgendwas hat es ja mit Fesseln und dem Lösen von Fesseln zu tun. Ein bisschen Masochismus braucht man da auch. Also von daher war das vielleicht dann doch die freudsche Fehlleistung gar nicht so falsch. Aber warum ist mir da ein Stein vom Herzen gefallen? Weil wenn es ein reines Digitalisierungsministerium gewesen wäre, dann hätte man die Sorge haben können, dass einfach der Fokus der Arbeit ein bisschen verschoben worden wäre. Der ehemalige Bitkom-Präsident Thorsten Dirks hat mal gesagt, wenn man einen Scheißprozess digitalisiert, hat man danach einen digitalen Scheißprozess. Wenn man eine Scheißverwaltung digitalisiert, hat man eine digitale Scheißverwaltung. Also als erstes muss ich ja sozusagen alte Zöpfe abschneiden, ja. Unterschriftsbedürfnisse kürzen, weil sonst läuft es halt nicht mehr über das Fax, sondern über die E-Mail, aber es ist genauso. Von daher war das schon mal ein guter Schritt, dass sie diese beiden Punkte, diesen Punkt Staatsmodernisierung so stark darin gemacht haben. Das ist sicherlich einer der zentralen Themen, die Hoffnung machen halt. Kommen sicherlich auch nachher noch zu den Staatssekretären, wo da ja auch die Schwerpunkte denn liegen. Und nein, es ist eigentlich größer ist kein Qualitätsmerkmal, mächtiger auf dem Papier geworden, als ich es vermutet, / befürchtet habe, weil doch eine ganze Menge dazu aus den Ministerien abgegeben wurde. Und da gab es ja auch schon im Vorfeld halt große Streitpunkte. Natürlich, das ITZ-Bund ist ein Thema, was jetzt eben doch in großen Teilen zum Digitalisierungsministerium gekommen ist. Einige Fachverfahren, die jetzt wirklich finanzspezifisch sind, die sind halt da geblieben, aber das ist auch in Ordnung halt. Natürlich, das Innenministerium hat sehr viel Kompetenzen abgegeben über das ganze Thema sozusagen die Verwaltung, die Thema Beschaffung kommen auch sicherlich nochmal in Ruhe dazu. Das ganze Thema OZG ist dazu gelandet. Und beim Thema Sicherheit, was ja nun mein Thema ist, ist immer noch eben eine der großen Unklarheiten. Da sind bestimmte Dinge eben, die jetzt wirklich die Sicherheit der Verwaltung betreffen, sind mit rübergewandert und das Thema Netze des Bundes. Aber fast mir am wichtigsten ist das Thema, wenn man muss gucken, wie es denn gelebt wird, sozusagen den Zustimmungsvorbehalt für die Budgets der anderen Ministerien, weil das ist natürlich ein sehr mächtiges Werkzeug, wenn es denn so genutzt wird. Es gibt ja auch mächtige Werkzeuge, die so mächtig sind, dass man sie nie nutzen kann. Dann wäre es ja sozusagen auch wiederum irrelevant geworden. Aber das ist natürlich etwas, womit man jetzt schon Einfluss auf die anderen Ministerien hat. Und das war ja eine der großen Sorgen, dass man sagt, ist egal, wer unter mir Digitalisierungsminister ist, ich mache was ich will, Ressorthoheit etc. Und darüber gibt es dann doch sozusagen Hebel, die dafür zu nutzen sind. Nichtsdestotrotz, man hat gesehen, wie die Kämpfe während der Koalitionsverhandlung sind. Stichwort Finanzministerium, ITZ-Bund, Stichwort Innenministerium, das Thema Sicherheit, wo schon sozusagen nicht freiwillig abgeben wird. Und das wird uns in der Legislatur definitiv weiter begleiten. Und von daher ganz spannend, der Carsten Linnemann hat letztens auf einer Veranstaltung am Montag mittelgroßen Rahmen was ganz Spannendes gesagt, aber sie richten sich darauf ein, dass Friedrich Merz mehrfach wird eingreifen müssen, sozusagen seine Richtlinienkompetenz, sein Machtwort einsetzen zu müssen, weil alle wissen, das ist ein Thema. Im ersten Schritt sagt man toll und da gibt man dann auch was ab, aber wenn es ins praktische Doing kommt, dann wird es schwer und dann wird es Konflikte geben und dann wird es irgendwo jemanden geben müssen, der dann auch notfalls das berühmte Basta spricht. Mhm. Und dass die Erkenntnis schon da ist, das ist eigentlich denn sozusagen ist ein positiver Punkt.
Ich muss auch sagen, das Ganze, was du gerade geschildert hast, stimmt mich persönlich sehr positiv, weil wenn wir einen Blick auf die letzte Folge zum Thema werfen, da hattest du ja deine Idealvorstellung, sag ich jetzt mal etwas zugespitzt, geschildert und dort kam auch ganz oft vor, wir müssen ein bisschen dafür sorgen, dass wir nicht mehr so stark bürokratisch sind, dass wir Prozesse vereinfachen und das klingt für mich schon sehr stark, als würde es wirklich in die Richtung gehen, als hätte man jetzt wirklich so eine Anpackmentalität entwickelt und hat das tatsächlich auch sinnvoll aufgebaut und durchdacht. Das freut mich zum einen als Mensch mit digitalem Herz sehr, aber auch als Bürgerin dieses Staates sehr. Von daher danke für diesen positiven Eindruck. Du hast ja auch schon einige weitere Behörden erwähnt, unter anderem das Innenministerium. Was mich auch sehr stark interessieren würde, ist, wie schaut es jetzt mit dem BSI aus?
Da geht es dann schon los, weil die ganzen nachgeordneten Behörden sind auch im Organisationserlass nicht sozusagen enthalten. Man muss vom BMI aus denken. Also das BMI hat ja sozusagen eine Abteilung, CI, für das Thema Cybersicherheit. Dazu gehören 9 Referate. Und das war eigentlich von Anfang an das große Knobeln, wo landen diese Referate? Und sagen wir es jetzt, der aktuelle Stand ist, dass von den 9 Referaten 2 Referate vom Innenministerium ins Digitalisierungsministerium gehen. Nicht genau Sicherheit der Bundesverwaltung und so, und das Thema Netze. Churchill hat mal gesagt, die Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, mit Ausnahme aller anderen, die er kennt. So ein bisschen geht es mir da auch so. Also es war klar, dass nicht alle Referate rübergehen können. Weil es ist halt einfach so, das Thema, es ist Sicherheit und das Sicherheitsministerium ist das Innenministerium. Aber es ist halt auch Digitalisierung, das Digitalisierungsministerium ist dafür zuständig. Also es ist klar, dass es da Konfliktlinien geben wird und gar nicht jetzt nur aus Beharrungskräften, sondern weil es beides eine innere Logik halt dahinter hatte. Jetzt ist es der kleine Entwurf geworden. Man wusste jetzt alle Teile, die jetzt wirklich Sicherheit also das Thema Sicherheitsbehörden betreffen, also Nachrichtendienste, Polizei etc., dass das nicht zum Digitalisierungsministerium gehen wird, war eigentlich klar. Aber damit war auch schon klar, es wird einen Bruch geben. Es wird eine Aufteilung geben, was vorher eine Abteilung war, wird aufgeteilt. Und das ist natürlich auch ein Nachteil. Dieses bisher eng zusammenarbeiten können in einer Struktur hatte seine Vorteile. Aber es sind zwei Herzen, die da sind. Und jetzt haben sie eine Aufteilung mit diesen 2 Referaten, die drüber gehen. Nach allem, was man hört, hätte sich das Digitalisierungsministerium gewünscht, noch die Grundsatzreferate, noch 3 Referate mehr rüber zu bekommen. Ich weiß auch nicht, ob diese Begehrlichkeiten jetzt schon wirklich ganz verstummt sind. Man hört auch da, dass es da immer noch sozusagen so ein Nachjustieren gibt. Aber Stand heute ist es so, von den 9 Referaten gehen 2 rüber zum Digitalisierungsministerium, nämlich die Digitalisierung der Verwaltung, der Bundesverwaltung am Stein. Alles andere bleibt da. Und damit ist auch das BSI, die ja alle Themen mitbedienen, hat halt auch darüber eine Doppelung wieder dahinter. Das heißt, es gibt eine doppelte Fachaufsicht. Die zentrale Fachaufsicht, die rechtliche Fachaufsicht bleibt beim BMI, aber eben für bestimmte Teile wird es dann eben auch das Digitalministerium dafür zuständig sein. Ja, das macht das Leben natürlich auch nicht einfacher. Sowohl fürs BSI, Diener zweier Herren mit Konfliktlinien und auch da, wenn man es parteipolitisch betrachtet, 1 bei der CDU und 1 bei der CSU, das sind dann trotzdem 2 verschiedene Parteien, ja, auch wenn sie sozusagen als eine Fraktion halt bilden. Und natürlich auch die Abstimmung untereinander, weil die Referate ja auch nicht losgelöst voneinander agieren, logischerweise. Das heißt, wir mussten, um den Wert zu bekommen, dass sozusagen die Themen Digitalisierung der Verwaltung und Sicherheit der Verwaltung, dass die dabei zusammenbleiben, führt dazu, dass es mehr Schnittstellen geben wird. Mehr Schnittstellen, mehr Reibungsverluste, mehr verantwortliche Personen, mehr Konfliktpotenzial. Also ich kann nicht wirklich sagen, ob ich damit glücklich bin. Oder ich kann sagen, ich bin damit nicht wirklich glücklich, aber ich habe auch keine bessere Lösung, dass es umgekehrt ist. Also man wusste, es kann eigentlich nur ein Suboptimum rauskommen. Und für mich ist dieses Suboptimum, ist das BSI jetzt nicht unbedingt auf der Gewinnerseite dafür geblieben. Da wäre eine klarere Stärkung deutlich gewesen. Aber da kommen wir, glaube ich, dann auch nochmal später dann dazu. Also ja, es hätte besser laufen können, aber ich wüsste nicht, finde ich, wie es besser laufen kann. Von daher einfach mal machen, starten und von daher jetzt gar nicht weiter grübeln, sondern loslegen wäre gut. Frage ist nämlich auch noch dahinter, die ich gekriegt hätte, wie sieht es mit dem CISO-Bund aus? Vor der Wahl war dann die Aussage, BSI-Präsidentin wird auch CISO-Bund. Mir ist das Wort CISO-Bund tauchte nirgends mehr auf. Gibt es die Rolle jetzt überhaupt in der Struktur noch? Und wenn es die gibt, dann hätte es eine gewisse innere Logik, dass die Rolle dann aber eben natürlich zum Digitalisierungsministerium wandert, weil da ja diese, die Digitalisierung der Verwaltung ist. Wenn es da landet, wird es dann aber die BSI-Präsidentin. Also auch da gab es vorher die Aussage, CIO-Bund gibt es ja als Rolle jetzt offiziell auch nicht mehr beim Staatssekretär. Wollte gerne auch CISO-Bund werden, da haben viele die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil CIO und CISO und Personalunion, schwierig. Jetzt gibt es die Rolle CIO-Bund nicht mehr, vielleicht wird es jetzt doch dann der Staatssekretär, der den CISO-Bund macht. Aber das sind alles genau die Fragen, da werden wir einen dritten Podcast für brauchen.
Ich wollte gerade sagen, das klingt für mich nach Themen, die wir uns schon mal abspeichern für die nächste Folge. So viel aber zum Organisatorischen. Finde ich alles super interessant, wie auch Behörden funktionieren und umstrukturiert werden müssen, damit das auch funktionabel gemacht werden kann. Ich bin gespannt, wie du schon gesagt hast, wie es dann aussehen wird, wenn sie wirklich ins Doing kommen. Wenn man dann wirklich mal betrachtet, funktioniert das, was müssen wir umstrukturieren? Von daher wirklich noch eine Folge zu dem Thema kann super interessant werden. Was neben diesem Organisatorischen auch super wichtig ist, ist ja auch die Besetzung von Ministerien. Also wer sind die Schlüsselpersonen? Wer wird verantwortlich sein? Und die Wahl des Ministers hat ja auch ganz viele überrascht. Was weiß man über den neuen Digitalminister?
Ja, und in Tat, es war auch schon Vorfelddiskussion. Im Normalfall regelt man die Struktur und dann wird ein Kopf draufgesetzt und dann sagt man, ja, aber der Kopf, der darf darüber nicht so entscheiden. In dem Fall halte ich es, wie gesagt, gerade die Wahl der Person für so extrem entscheidend. Und es hat tatsächlich wirklich alle überrascht, inklusive des neuen Digitalisierungsministers. Aber ich finde, das ist ein interessanter Ansatz. Es ging ja schon vorher immer, das hatten wir auch, glaube ich, beim letzten Mal schon die Diskussion, nimmt man jemanden aus der Verwaltung und nimmt man jemanden von außen? Und auch da, so wie ich es vorhin sagte, jede Aufteilung für der Sicherheit hat Vor- und Nachteile, ist es auch da die Struktur. Wir haben uns jetzt was quasi für den disruptiven Weg entschieden. Wir nehmen jemanden von außen und zwar ja auch kein aus einer klassischen CIO-Rolle, sondern aus einer CEO-Rolle. Also jetzt jemand, der natürlich eine Technikaffinität hat, aber ja wirklich einen Konzern geleitet hat und nicht nur eine IT-Abteilung, in Anführungszeichen. Das hat Vorteile, es bringt einen neuen Blick, bringt vielleicht auch einen anderen Drive rein, aber auf der anderen Seite dieses Thema, die fehlende Verwaltungserfahrung, da sind natürlich auch schon viele dran gescheitert. Verwaltungserfahrung plus, ist das Netzwerk aufgebaut? Ist die Kenntnis da? Wie so eine Hausmacht funktioniert halt, wenn man jetzt bei meinem kleinen mittelständischen Unternehmen sowieso, aber auch bei größeren Unternehmen ist es, glaube ich, schon so, wenn man als CEO, dann sagt man, jetzt sage ich was und dann passiert da was. Da gibt es dann automatische Reaktion. Bei so einer Verwaltung ist das halt anders. Da sage ich was, da passiert nicht zwingend was. Und wenn ich es im falschen Moment gesagt habe, passiert auch nie was. Also das sind ja auch ein bisschen andere Mechanismen. Und das ist schon etwas, was das Thema spannend macht. Aber das ist auch bewusst. Also von daher anekdotisch. Ich hatte vor einem Monat ungefähr in einem kleineren Kreis gesagt, wir sollten darauf aufpassen, dass der Digitalminister oder die Digitalministerin aus dem Kreis der Teilnehmer dieser Runde stammt. Nein, nicht an mich gedacht, sondern ganz konkret an zwei andere Personen halt gedacht dabei. Und der Carsten Wildberger war eine der Personen in diesem Raum.
Ach, witzig.
Und ich hatte ihn überhaupt nicht auf der Agenda an dem Punkt. Und ich hatte diese Woche Gelegenheit, kurz mit Carsten Wildberger darüber zu sprechen und feigste nur so, naja, tut mir ja leid, ich habe ja in einer gemeinsamen Runde gesagt, der soll aus diesem Kreis kommen. Aber an sie habe ich da jetzt gar nicht gedacht. Und da lachte er nur und meinte er aber auch nicht. Also er ist genauso überrascht worden an dem Punkt. Und eben das Zweite in dem ganz kurzen Gespräch halt nur, man hat schon gemerkt und auch in der Rede, die er davor gehalten hat, man hat schon gemerkt, er ist sich dessen eben sehr, sehr bewusst, genau dieser Schwierigkeiten, der Komplexität, dass er von außen da reinkommt. Ja, ganz banal, er ist jetzt in die CDU eingetreten, glaube ich, aber davor war er parteilos. Dieses Aufbauen von Netzen, wie sonst Politik funktioniert, aus dem Lokalen immer größer werdend und dann doch zu wissen, wen muss ich anrufen, an welchem Punkt, da ist er halt ein bisschen ein Außenseiter, der da jetzt erst reinkommt. Aber jetzt ist er kommt ja vom Wirtschaftsrat, ist ja witzigerweise am Wirtschaftsrat als Vizepräsident der Nachfolger von Friedrich Merz, der vorher diese Rolle halt hatte. Und das ist jetzt, glaube ich, da natürlich ein ganz großes Pfund, einer über den Wirtschaftsrat eben vernetzt zu sein, was ja so ein, 12.500 Unternehmen und die ganzen, die Union dahinter, plus aber eben auch in den anderen Parteien ja sehr viel Vernetzung. Aber er hat halt auch ein sehr großes Vertrauen zum Friedrich Merz, also ein Vertrauensverhältnis zum Friedrich Merz. Und wie ich das vorhin schon sagte, sie wissen, sie werden da eingreifen müssen an bestimmten Punkten, um Konflikte zu lösen. Und die Wahl ist offensichtlich eine Wahl wirklich direkt von Friedrich Merz gewesen, der ihn angesprochen hat. Und dieses Vertrauensverhältnis hilft dann halt. Und umgekehrt von all dem, was man über ihn gehört hat, aus dem eigenen Konzern, aus dem, was man gemacht hat, scheint halt eben auch vom Menschlichen her eine sehr gute Wahl zu sein, der Leute mitnehmen kann, der sehr offen ist, der zuhören kann, der eben nicht sozusagen mit einer vorgefassten Meinung reingeht. Und das ist ja gerade jetzt in dieser Struktur, wir müssen eine Struktur organisieren, wir müssen die Leute mitnehmen. Eine der Kernkompetenzen, eine technische Affinität ist hilfreich, aber im Endeffekt ist das andere fast wichtiger. Von daher ist das, glaube ich, schon eine sehr spannende Wahl und da drücke ich ihm alle Daumen, weil dann drücken wir uns allen alle Daumen, weil das eben eine sehr wichtige Rolle ist gerade.
Ich finde das auch so interessant, weil ja zu Beginn Gerüchte rumgingen, dass man jemanden aus mit Verwaltungserfahrung, mit Regierungserfahrung nehmen möchte und dann hat das eine ganz andere, einen ganz anderen Weg eingeschlagen.
Aber da unterbreche ich gleich, Friedrich Merz hat von Anfang an gesagt, er will sich eigentlich jemand von außen holen. Also er hat von Anfang an den Punkt gemacht halt, aber dann ging die Diskussion eben in andere Richtungen, dann kamen andere Namen halt, weil es, wie gesagt, es ist
genau, es war so ein Hin und Her. Ja, genau. Und letztendlich, ich bin super gespannt, wie das umgesetzt wird, weil ich habe bisher auch nur Positives über ihn in einer Führungsrolle gehört und ich hoffe wirklich, dass ihn denn das Netzwerk aus dem Wirtschaftsrat helfen kann, aber vielleicht auch das Netzwerk vom einen oder anderen Staatssekretär. Und das ist nämlich auch meine nächste Frage, Timo. Staatssekretäre sind ja im Ministerium durchaus auch sehr wichtig. Sind diese denn schon bekannt?
Die sind unterdessen tatsächlich auch bekannt. Politisch, man muss ja trennen, es gibt ja verbeamtete Staatssekretäre und dann die parlamentarischen Staatssekretäre. Die parlamentarischen standen ja sehr schnell fest und das mit dem Thomas Jatzombek, jemand, der in der Union seit vielen Jahren halt eigentlich das Thema Digitalisierung treibt. Also 2012 hat er, glaube ich, C-Netz mitgegründet, war da, hat den geleitet. War der danach jetzt eher im Forschungsministerium, dann halt ja auch zwischendurch schon aktiv und er war früher auch IT-Unternehmer, also er hat da schon eine gewisse Affinität. Er hat keine Regierungserfahrung, aber wie gesagt, hat natürlich sozusagen diese fachliche Kompetenz, die ist da unbestritten. Von daher, das war eine erwartete Wahl. Und die zweite Wahl war in dem Moment, wo die Aussage ist, das Ministerium heißt Digitalisierung und Staatsmodernisierung, eigentlich auch eine erwartete Wahl, nämlich mit Philipp Amthor, der einfach sich da in der Union die Koalitionsverhandlungen zum Thema geführt hat und sich in den letzten Jahren da schon sehr, sehr intensiv mit beschäftigt hatte. Also von daher auch das keine überraschende Wahl. Viele kennen ja Philipp Amthor nur aus der Heute-Show und so. Und von daher, ich finde es allein deswegen schon spannend, weil ich habe einige Diskussionen mit ihm denn schon gehabt. Und heißt gar nicht, dass ich jetzt in allen Punkten mit ihm übereingestimmt habe, aber ein sehr scharfer, sehr klarer Denker. Und ehrlich gesagt mag ich das auch. Wir beschweren uns ja immer, dass unsere Politiker so profillos gleich sind und so stromlinienförmig. Und da ist er einfach ein Typ und das finde ich schon mal gut, der ganz anders ist. Und wie gesagt, ein sehr, sehr klarer Denker, sehr scharfer Denker. Und was mir denn persönlich auch wichtig ist, hat auch einen ganz klaren Kompass zum Thema AfD. Also die Reden im Bundestag zum Thema AfD von ihm sind alleine schon immer ein Highlight.
Das stimmt. Und ich freue mich auch immer über junge Personen in solchen Rollen.
Das ist dann, ich hatte ja auch was Gutes, obwohl auch noch eine Rolle, die wichtig ist, wir haben noch gar nicht über die verbeamteten Staatssekretäre gesprochen, ist, oder ein wichtiges Signal ist auch die Rolle der Sprecher zum Thema Digitalisierung, Staatsmodernisierung bei der Union. Das ist Ralf Brinkhaus, der wirklich ein tolles Papier zum Thema Staatsmodernisierung, eben jetzt nicht speziell auf Digitalisierung, sondern ist dann eher etwas analoger noch, etwas breiterer Blickwinkel. Aber da stehen so viele kluge Ansätze drin, was eben auch parteiübergreifend auf positives Feedback komme. Von daher habe ich mich da dann nochmal zusätzlich zu den offiziellen Positionen in der Regierung, eben auch da war das sozusagen gefreut, dass da gleich auch nochmal ein Trigger reinkommt, über die Rolle aus der Fraktion dieses Thema dann zu denken. Aber mindestens genauso wichtig sind die beamteten Staatssekretäre, weil die ja eigentlich das Glatten in der Verwaltung des Doing haben. Die parlamentarischen Staatssekretäre sind ja eigentlich eher sowas wie die Stellvertreter des Ministers, aber die natürlich auch Inputs geben, Inputs aufnehmen. Aber die Verbeamteten sind da da ja sozusagen die eigentlichen Motoren. Und dann ist es auf der einen Seite der Markus Richter in Anführungszeichen geblieben, der ja auch, der das vorher schon beim Innenministerium gemacht hat und jetzt rüber gewechselt ist. Und dann gab es jetzt einige Punkte, sagt, naja, das Track-Record der Erfolge war es jetzt ja nicht so lang. Ja, aber die Rahmenbedingungen waren halt eben ja auch nicht gegeben. Also das ist ja nichts, was er sich auf sein Ticket zu schreiben hat. Und da haben wir dann eben das, was man jetzt sozusagen vor der den anderen Wahlen sozusagen so kritisch sehen kann, sagen, na, da ist ja keine Verwaltungserfahrung. Da haben wir jemanden, der halt als der Staatssekretär und vorher auch im BAMF genau dies praktisch umgesetzt hat. Und das gibt dann halt eben auch die nötige Fachkompetenz, das entsprechend sozusagen umzusetzen. Und auch die zweite Wahl, der für die beamtete Staatssekretärin ist es dann halt, die kam ein bisschen überraschend und auch später, das andere war gesetzt, das andere hat sich jetzt erst geklärt, ist die Luise Hölscher, die kommt aus dem Bundesfinanzministerium, die war für den Christian Lindner Staatssekretärin, obwohl sie aus der CDU kommt. Die ist richtig tough. Also ich habe die auch jetzt persönlich das erste Mal sprechen können. Die ist tough und vor allem sie hat, und das ist, finde ich, auch ganz spannend, auch da immer dieses Thema Politikevaluierung im Fokus gehabt. Ursprünglich aus dem Steuerrecht, aber dann auch insgesamt. Und das ist natürlich was für Staatsmodernisierung auch ganz wichtig ist. Was haben wir denn eigentlich für Mechanismen zu sagen, was gut funktioniert, was schlecht funktioniert, woran messen wir, ob etwas denn gut geworden ist? Und da bringt sie ist da Professorin auch in der Frankfurt School gewesen zum Thema, da bringt sie dann nochmal eine ganz andere Expertise mit rein. Also so als Team finde ich das schon ganz spannend. Jetzt kommt es in der nächsten Ebene, ist die Frage, wie sieht es denn mit den Abteilungsleitern halt aus, die es denn ja wirklich in der Praxis umsetzen. Und das sind halt politische Beamte, das heißt, es ist nicht zwingend gesagt, dass da Rollen wechseln nach einer Wahl, aber eben auch nicht gerade selten. Und da gibt es aber jetzt eben noch einige Fragezeichen. Es geht los bei dem Thema, was mir natürlich nahe liegt, dem Thema Cybersecurity, wo ja kurz vor Wechsel, ein halbes Jahr vor Regierungswechsel, ja mit dem Andreas Köhn, ein zugegebenermaßen unionsnaher Abteilungsleiter, dann halt in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde. Da gab es ja einiges an Aufruhr, auch ob des Deals, wie das stattgefunden hat, aber und auch ob das Punkt ist, dass eigentlich ja es niemand mit dieser tiefen Fachexpertise gibt. Und dann ist ja die Friederike Danz dann dazu gekommen, wenn es eben in einem SPD-geführten Ministerium ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sie ein Parteibuch hat, aber sie wird natürlich auf diese dann eher dem Lager zugeschlagen. Sie ist aber noch im Amt und während andere jetzt auch schon in einstweiligen Ruhestand versetzt worden sind. Von daher gibt es durchaus eine realistische Wahrscheinlichkeit, dass man sie jetzt auf dem Posten lässt. Aber auch das ist alles noch, kommen wir in den Bereich, den wir am Anfang angesprochen, der vielen Fragezeichen. Und es setzt sich über mehrere Abteilungen, die eben eine hohe Bedeutung haben, fort, wo man nicht weiß, wie es dann weitergeht. Und das betrifft jetzt wieder Digitalisierungs- und Innenministerium. Und auf der Innenministeriumsseite, was ja auch für Cybersicherheit ist, ist auch noch nicht klar. Da sind die Staatssekretäre besetzt. Aber auch bei den verbeamteten Staatssekretären, da gibt es auch noch Unklarheiten, inwieweit es jetzt so eins zu eins da weitergehen wird.
Also ich muss sagen, Timo, das klingt für mich nach einer guten Durchmischung von Verwaltungskompetenz oder Verwaltungserfahrung aus der Vergangenheit. Wir haben die Wirtschaft mit dabei, wir haben Erfahrungen aus dem Parlament. Es klingt, und wir haben junge Menschen, wir haben Frauen und Männer dabei. Es klingt für mich wirklich nach einer guten Durchmischung. Es klingt für mich nach viel Potenzial. Wir haben uns jetzt das Organisatorische angeschaut. Die Köpfe sind uns jetzt auch klar. Was auch noch interessant wäre, das Programm. Wir haben eine Organisation, wir haben Köpfe, wir brauchen ein Programm. Wie sieht das aus, Timo?
Natürlich, ein Koalitionsvertrag ist nichts, was sozusagen komplett bindend ist. Ein Organisationserlass gibt eine weitere Konkretisierung. Da kann man bestimmte Dinge draus absehen, die passieren oder nicht passieren. Nämlich aus dem, was wird wohin verschoben halt. Mhm. Und da gab es auch erst einen Schreck, weil dann nämlich das Thema digitale Identitäten das bleibt als Thema Passwesen etc. beim Innenministerium, ja, der Reisepass, der hat eine digitalisierte Komponente, aber am Ende ist es dann doch eher ein Werkzeug aus dem Bereich Sicherheit. Dacht man, um Gottes Willen, was passiert da? Aber es wurde dann später vom Markus Richter auch konkretisiert. Also dieses Thema Wallet, also einer europaweiten auch nutzbaren digitalen Identität, ist eins der zentralen Projekte, was jetzt auch bei der im neuen Digitalisierungsministerium liegt halt. Für mich fast das Spannendste ist das Thema Deutschlandstack, wo es eben darum geht, da haben wir wieder das Stichwort Souveränität, wirklich das Thema Souveränität zu führen und das geht und auch das Thema Harmonisierung voranzubringen. Weil einerseits haben wir die Diskussion, wie abhängig sind wir von Hyperscalern und anderen Ländern, was können wir dagegen tun? Was muss man dafür tun? Da spielen Rollen wie eine Frage, wie eine Beschaffung eine große Rolle. Da spielt eine Frage, wie das Thema Forschung spielt eine große Rolle. Da spielt auch eine Frage, was sind denn die Themen, wo wir uns dem Begriff Souveränität nähern wollen? Was heißt Souveränität? Das heißt ja nicht Autarkie. Aber welche sind die Schlüsseltechnologien? Und da gibt es eben auch eine klare Aussage. Das ist KI, das ist Cybersecurity, das ist Quantencomputing. Wir sind ja ganz groß da drin zu forschen und sind ganz schlecht da drin, die Themen dann irgendwie mal in die Realität dann umzusetzen, dass man dann sozusagen auch ein Business damit betreibt. Mhm. Der Vorteil ist, es gibt ja immer wieder ein neues Rennen. Wenn man die Rennen bisher verloren hat, dann kann man ein neues Rennen immer noch gewinnen. Und das wäre gerade das Thema Quantencomputing für mich zum Beispiel eins, was sich dafür anbietet, weil wenn man sich das Thema Quantenphysik ansieht, die Mehrzahl der Forscher im Bereich Quantenphysik sitzt in Europa. Mehr als in China und mehr als in den USA.
Wow, das wusste ich gar nicht.
Es wäre jetzt, der übliche Gang der Dinge wäre, wir machen Grundlagenforschung und dann kommen Chinesen und Amerikaner und machen Produkte draus.
Ja.
Das ist natürlich jetzt so eine der Aufgaben und auch die steckt in diesem Thema Deutschland-Stack halt mit drin. Fokussieren, Gelder hinziehen und dann auch bis in die Vermarktung zu geben. Da hängt das Forschungsministerium auch mit dran und da ist zum Beispiel auch ein sehr spannender Aspekt im Koalitionsvertrag, dass mal darüber nachgedacht wird, sagen, okay, es bringt nichts, nur Gelder in die Grundlagenforschung zu machen und nach hinten nicht nur die Umsetzung bis in die Vermarktung zu setzen. Das ist irgendwo erwähnt, sozusagen auch eine so eine Forderung, die auch ich die letzten 10 Jahre immer wieder gestellt habe, sagt, sorgt dafür, dass wir nicht diesen sogenannten Brandenburg-Effekt haben, also nicht Brandenburg des Bundeslands, sondern der Herr Brandenburg, der MP3 für Fraunhofer erfunden hat. Und damit es dann woanders vermarktet wird, sondern dass wir hier das im Land hinbekommen. Und das ist auch eins der Themen, was dann über das Thema Deutschlandstack dann auch damit enthalten ist. Und ich hatte vorhin schon erwähnt, das Thema Beschaffung hat halt auch eine große Bedeutung. Eine zentrale Beschaffung macht Sachen vielleicht billiger, aber das ist mir ehrlich gesagt jetzt gar nicht so von so entscheidender Bedeutung, sondern das Thema Beschaffung hat eben was mit Ankerkunden zu tun. Der größte Kunde in Deutschland ist halt die öffentliche Hand. Und wenn die öffentliche Hand dann nur dafür sorgt, nur ausländische Produkte zu kaufen und nicht die deutschen Produkte, dann haben wir halt ein Problem dahinter. Also dieses Thema Beschaffung strategischer zu betrachten und eben auch Möglichkeiten zu geben, auch darüber ein Ökosystem zu fördern, deutsche und europäische Lösungen mal eine Chance zu geben. Nochmal, ohne Autarkie. Das heißt nicht, dass wir jetzt dass wir ab morgen kein AWS, kein Google, kein Microsoft und kein Cisco grundsätzlich einsetzen können, aber an bestimmten Punkten mal sozusagen den Gegenpol dazu zu setzen. Das ist auch sozusagen einer der zentralen Punkte, bis eben das Thema Cloud-Struktur. Eine souveräne Cloud aufzubauen, auch das ist eins der zentralen Themen, die da halt dann dazu anstehen.
Souveränität war ja auch ein paar Mal bei uns im Podcast ein großes Thema. Und Souveränität wird ja auch grundsätzlich zurzeit sehr groß geschrieben und auch gefördert. Inwieweit würde das Ministerium dabei helfen können?
Da habe ich jetzt so ein paar Punkte fast schon vorweggenommen. Dafür habe ich einen anderen Punkt nicht erwähnt. Von daher gehe ich nochmal rein. Das Thema hat auch Deutschlandstack noch eine andere Bedeutung, weil es sagt, eine Harmonisierung. Weil das Problem bei uns ist ja auch, dass jeder macht, was er will. Jeder die eigene Komponenten einführt, eigene Lösungen einführt. Und wir uns dann, jetzt wieder meine Brille des Schutzes, extrem schwer tun. Weil es klar, wenn jeder was anderes hat, muss ich tausende Dinge wissen, wie ich sie schütze. Wenn jeder das Gleiche hat, muss ich nur eine Sache schützen. Hat auch wieder eine Gegenseite. Monokultur kann auch gefährlich sein, weil mit einer Schwachstelle ist alles lahmgelegt. Also kann man so oder so sehen. Aber das ein bisschen einzudampfen und zu sagen, wir machen nicht alle das Gleiche, aber wir haben einen bestehenden Korb an Möglichkeiten und die haben wir geschützt, die haben wir sicher, die haben wir ausgewählt, evaluiert und wählt doch nur noch aus denen aus. Das hat auch was mit sozusagen einer Verbesserung der Struktur zu tun. Aber zurück zum Thema Souveränität. Wie gesagt, losgehend mit der Frage, was ist Souveränität? Übrigens auch da gut, was das Ministerium hat, dass das Thema Digitalpolitik auch im Digitalisierungsministerium liegt und Regulierung auch, EU-Regulierung, das gehört ja auch mit dazu, haben wir eben diese beiden entscheidenden Punkte. Wir müssen besser beschaffen und wir müssen das Thema Forschung so gestalten, dass wir am Ende auch erfolgreiche Produkte rausbekommen. Und das hat ganz weitgehenden Impact. Wie gesagt, beim Thema Beschaffung hatten wir schon angesprochen. Nur wenn wir dafür sorgen, dass unsere Produkte auch eine Chance haben, eingesetzt zu werden, werden wir da irgendwo Alternativen dafür haben. Ja. Und Alternativen ist einfach schon das Entscheidende. Und Stand heute ist es halt einfach so, dass wir in unseren Beschaffungen, die teilweise eben so aufgebaut werden, dass am Ende nur der Marktführer, und der ist meist nicht aus Deutschland, überhaupt eine Chance hat und kleinere Anbieter gar keine Chance dafür hat haben. Das kann ich auch alles ganz logisch nachvollziehen. Das kann man zurückführen bis zum Thema Beförderung von Beamten. Wer wird befördert? Nach x Jahren werde ich befördert, wenn ich keine Fehler gemacht habe. Das heißt, null Dinge machen heißt null Fehler machen. 10 Jahre war gearbeitet, Beförderung. Derjenige, der 100 Dinge macht und 3 Fehler macht, der hat halt 3 Fehler gemacht und wird nicht befördert. Also dieses, ich überspitze es natürlich, diese Mentalität sorgt halt eben nicht dafür, dass wir da vorankommen, weil ganz platt ausgedrückt, wenn alle daran denken, nur noch den Hintern an der Wand zu haben, dann kommt man auch nicht voran, weil man will den Hintern ja an der Wand haben und da die Wand stehen bleibt, bleibe ich halt auch stehen. Das sorgt dafür, dieses klassische, wer Siemens bestellt, ist noch nie entlassen worden. Mhm. Da gehe ich kein Risiko ein, aber das Risiko führt eben auch nicht, dass wir vorankommen. Wir müssen also ermutigen, risikobereiter zu sein, auch mal einem Startup eine Chance zu geben. Das muss ja nicht gleich das größte Rollout der Welt sein, aber überhaupt irgendwann Mut mal loszulegen. Dieses Bewusstsein zu haben. Deswegen, ich verwende mal dafür strategische Beschaffung. Im Konzern würde man strategische Beschaffung anders verstehen. Wir fluchen ja selber als Anbieter immer darüber, wenn als einziges Kriterium der Preis da steht, wenn wir sagen, wir wollen was Besseres als der Durchschnitt. Wir sehen uns als Qualitätsführer. So viel Werbung für High Solutions muss immer sein. Wir sehen uns als Qualitätsführer, nicht als Preisführer. Wie kommen wir denn hier rein? Da sind wir schon immer glücklich, wenn das Thema Qualität, wie auch immer man es definiert, mit in die Kriterien reinkommt.
Absolut.
Aber das alleine reicht ja auch nicht. Denn auch das diskutiere ich immer wieder mit Politikern. Stellen wir uns mal vor, die Chinesen bauen einen hochqualitativen, billigen Panzer. Würden wir den kaufen? Natürlich nicht. Jeder würde sofort sagen, geht doch nicht. Wir können keinen chinesischen oder russischen Panzer kaufen halt. Bei einem Switch. Ein Switch ist im Endeffekt auch nicht viel anders als ein Panzer. Natürlich eine ganz andere Funktionalität, aber aus dem strategischen Bedürfnis natürlich vergleichbar halt. Also müssen wir die gleiche Frage darstellen. Da sind wir jetzt wieder bei den Huawei-Diskussionen halt. Gleich weiter. Was sind eigentlich unsere Einkaufskriterien? Und die Dimension strategisch, geopolitisch etc., die tauchen halt alle nicht auf in unseren Ausschreibungen. Die müssen aber da auftauchen, müssen sagen, wenn dieses Produkt einen akzeptablen Preis und gute Qualität hat und wir haben eine europäische oder deutsche Alternative, dann muss die auch eine Chance bekommen. Das darf natürlich auch nicht heißen zu sagen, das Ding taugt nichts, ist teuer, aber kommt aus Deutschland, deswegen kaufen wir es. Das darf natürlich auch umgekehrt nicht die Variante sein, dass man jetzt sozusagen deutsche Anbieter in die Komfortzone kommen, wir werden ja eh genommen. Aber dass dieser dritte Punkt, strategisch zu überlegen, wie kann ich Souveränität fördern durch eigene Beschaffungsprozesse, durch eigene Beschaffungsvorgaben, das ist halt bisher überhaupt nicht durchdacht worden. Das ist einer der Punkte, den ich mir erhoffe, den ich so aus zwischen den Zeilen vielleicht auch rauslesen kann, der natürlich auch in der Wirtschaft große Diskussionen in den Verbänden, egal ob das Bitkom oder Wirtschaftsrat oder wer auch immer betrifft, weil ja auch da natürlich die amerikanischen und die nicht-europäischen Hersteller auch sagen, wollt ihr uns jetzt hier rausschmeißen? Nein, darum geht's nicht. Aber an bestimmten Punkten zu gucken, zu sagen, hier möchte ich, ich mache eine Risikoanalyse bei der Beschaffung, das fehlt ja. Hier habe ich einen Punkt, das ist so vertraulich und hat solch hohe Verfügbarkeitsanforderungen, dass ich mich auch nicht erpressbar machen will, zu sagen, ich schalte es dir einfach ab oder ich kann es doch irgendwie mithören. Da kann ich das nicht akzeptieren. Da möchte ich dann wirklich eine national überprüfte Lösung haben. Auf der anderen Seite halt zu sagen, und hier geht es um Geschwindigkeit, hier geht es um Kosten, da habe ich andere Anforderungen, da kann ich natürlich das einsetzen. Das steht da ganz außen vor. Und es gab ja viel Kritik in der gleichen Zeit dann am BSI, was dann hat Kooperation genau in die Diskussion rund um Souveränität mit einer Google oder mit einer AWS beschlossen hat. Das brauchen wir ja trotzdem. Wir sind nicht an der Situation, dass wir sie ersetzen können. Und ich bin auch nicht der, der sagt, dass wir sie komplett ersetzen sollten. Aber es darf eben nicht so sein, dass wir nur diese Anbieter haben, sondern wir brauchen deutsche Alternativen. Und das kann man nicht nur in Sonntagsreden in der Politik fordern, sondern muss man es ganz praktisch machen. Und das ist ganz praktisch. Das, der beste Hebel ist dahinter die Beschaffung.
Und um das vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer oder für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal zusammenzubringen. Das Ministerium hat ja auch in Sachen Beschaffung die Eingriffsrechte in die anderen Ministerien hinein, sodass man eigentlich durch Standardisierung und Regulierung durch das Digitalministerium diese Dinge dann auch beeinflussen könnte.
Genau, es gibt die sozusagen die Beschaffung wird nicht komplett, aber in bestimmten Punkten gebündelt. Und es gibt den Zustimmungsvorbehalt für Investitionen. Also beides Hebel, mit dem man grundsätzlich, wenn man es denn will, dafür sorgen kann, dass genau diese übergreifenden politischen Ziele dann auch erwünscht werden. Und wie übergreifend das sind, das kann man an einem ganz anderen Beispiel halt. Wir hatten die Diskussion zum Thema Zollpolitik. Trump erhöht die Zölle, weil es ein Handelsdefizit von den USA gibt. Dass Trump nicht offensichtlich nicht verstanden hat, dass ein Handelsdefizit nicht unbedingt nachteilig für die USA ist, weil es am Ende böse ausgedrückt mit der Leitwährung des Dollars nichts anderes bedeutet, als wir geben Werte rüber und bekommen bedrucktes Papier dafür. Das mal ganz außen vor. Aber neben dem Handelsdefizit gibt es ja auch ein Dienstleistungsdefizit auf unserer Seite, nämlich genau zu den Apples, Microsofts dieser Welt halt. Und dann war ja mal die Diskussion zu sagen, na dann müssen wir halt dafür Digitalsteuern verlangen halt, um sozusagen als Gegenmaßnahme zu haben. Ja, Zölle und Steuern haben aber nur dann Nutzen, wenn der Verbraucher Alternativen hat. In dem Moment, wenn ich sage, ich erhöhe jetzt müssen Microsoft, Apple, Google Steuern zahlen und AWS, damit wir sie alle vier genannt haben, müssen dafür Steuern zahlen. Na, was wird denn passieren? Sie wissen, es gibt keine Alternative, als wären sie 1:1 auf den Verbraucher umgelegt. Also wir tun dann ja sozusagen denen überhaupt nicht weh. Weh würde man ihn tun und ein Druckmittel wäre es dann ja nur, wenn man sagt, der Verbraucher hat aber auch die Chance, zu einer Jonas, Schwarzgruppe etc. denn zu gehen und sieht, es gibt ja Ansätze dafür. Wenn die auf Augenhöhe agieren, dann ist es zum Beispiel eine solche Steuer oder solcher Zoll halt ein Druckmittel. So haben wir gerade gar kein Druckmittel. Mhm. Also das ist eben genau dieses ganze, die Spielwiese, die ich halt zusammendenken muss. Und dieses Zusammendenken hat halt gerade da viel zu wenig stattgefunden.
Beschaffung, Haushalt, jetzt kommt meine Überleitung, pass auf, zur Schuldenbremse, Timo. Während des Wahlkampfes, aber jetzt auch während der Koalitionsverträge, war ja die Schuldenbremse gefühlt allgegenwärtig und immer Thema einer großen Diskussion. Und mich würde jetzt auch interessieren, diese Umstrukturierung der Schuldenbremse, würde die dem Digitalministerium auch hilfreich sein?
Definitiv. Wir haben ja, müssen es ja auch voneinander trennen. Es gibt ja zwei Aspekte beim Thema Schuldenbremse. Einmal diesen militärischen Teil, die 500 Milliarden und die anderen 500 Milliarden für Infrastruktur. Infrastruktur ist natürlich ein extrem breites Thema, ob das jetzt eine Brücke, eine Autobahn, eine Zuglinie ist. Aber dahinter stehen natürlich genauso auch die Verbesserung, Thema Glasfaser etc., die man dann besser fördern kann halt. Aber auch das Thema Sicherheit spielt natürlich dahinter eine Bedeutung. Das ist dann, der Dank gilt dann ja in erster Linie auch an den Grünen. Denn die Grünen, wenn man ehrlich ist, die ja einerseits das Wort zusätzlich mit in den Vertrag reingenommen haben, also dass es wirklich investive zusätzliche Ausgaben sind, aber auch die Verankerung des Themas Sicherheit inklusive der Cybersicherheit mit in diese Umstrukturierung der Schuldenbremse mit reingenommen haben. Und damit ist dann halt wirklich auch die Möglichkeit dafür da, dieses Thema anders zu finanzieren. Und das, was wir, kommen wir sicher auch gleich nochmal dazu, bei NIS 2 ja heute schon sehen, ja, oder bisher gesehen haben, dass man gesagt hat, ja, wir nehmen mal die nachgelagerten Bundesbehörden aus, und weil das kostet ja alles so viel Geld, das Argument zieht jetzt nicht mehr. Dafür ist dann, oder / muss dann das Geld da sein. Mhm. Aber auch da, wir haben ja, die zweite Konfliktlinie ist ja immer das, was macht das Bundesebene, das ist eine, was machen aber auch die Länder und Kommunen. Wo kann auch der Bund den Kommunen helfen, die ja nun bei NIS 2 ausgenommen sind und auch gar nicht reingenommen werden können aus grundgesetzlichen Gründen, aber die ja den dringendsten Hilfebedarf halt haben. Das sieht man ja, ob das jetzt in Sachsen-Anhalt ist, ob das in Südwestfalen war, dass die Kommunen ja angegriffen werden, weil es einfach leichte Opfer halt sind, die kein Geld haben und keine Fachkräfte haben. Und da, was man hört, dass die Friederike Dahns, die Abteilungsleiterin, hatte darüber berichtet, ist, dass aus diesem Milliardentopf, der natürlich Begehrlichkeiten an allen Enden weckt, das ist auch klar. Und auch 500 Milliarden ist eine große Summe. Wenn alle Ministerien mal ihre Wunschlisten aufgestellt haben,
Absolut. Dann
wird die Summe nicht annähernd ausreichen. Aber was das Innenministerium möchte, ist halt im Grunde eine Unterstützung für die vulnerabelsten Elemente auch auf der kommunalen Ebene halt anbieten. Also dass sozusagen Gelder dafür da sind, um Krankenhäuser, um Schulen, Forschungseinrichtungen, weil die sind auch sozusagen in kommunaler Hand oder kommunaler Verantwortung, dass für die, zumindest für diese drei Gruppen, Geld auch von der Bundesebene zur Verfügung gestellt wird aus diesem großen Topf, damit die eben geschützt werden, obwohl der Bund dafür gar keine Verantwortung hat. Und das ist auch schon etwas ein spannender Schritt, wo man hoffen kann, dass dann eben die Gelder dafür dann auch bewilligt werden, weil, wie gesagt, beantragt werden jetzt von vielen Seiten Gelder. Dann wird man feststellen, dass der Topf denn bei aller Größe denn immer noch nicht dafür eigentlich für alle Wünsche ausreichen wird und dann geht das Kürzen los. Aber das wäre sicherlich ein spannender Schritt, weil wir reden über kritische Infrastrukturen. Am Ende sind die kommunalen Strukturen für den Bürger fast die kritischsten Infrastrukturen. Und umso besser, wenn da dann auch geschützt wird.
Okay, das heißt, in Security-Fragen könnten die Kommunen und die Länder entsprechend auch durch die Schuldenbremse vom Digitalministerium auf Bundesebene profitieren.
Das wäre jetzt eher aus dem Innenministerium in der aktuellen Konstellation. Geht der Kreis wieder zum Anfang. Wenn die Teile beim Innenministerium bleiben, was man vermutet, dann wird es eher vom Innenministerium als vom Digitalisierungsministerium kommen. Also da ist das eher, sind die eher, die im Zuge sind.
Ja, super spannend. Und du hast auch schon NIS 2 angesprochen und dazu habe ich tatsächlich eine Frage vorbereitet, Timo. Gibt es denn schon Neues zu NIS 2, losgelöst von dieser Frage, wo die Security nun letztendlich aufgehangen werden soll?
Ja, wir hatten ja das Problem, dass wir das in der letzten Legislaturperiode nicht mehr durchgebracht hatten. Da war ich auch noch Anfang November, am Montag war ich noch als in der Expertenanhörung die Kritikpunkte im Bundestag geladen. Und zwei Tage später ist die Bundesregierung geplatzt und damit endete das Ganze ja. Man hat ja noch krampfhaft versucht, es zu retten. Aber das war dann auch nicht erfolgreich. So ein bisschen ist es dann im Wahlkampf immer auch zum Opfer gefallen. Aber in erster Linie ist es auch dem Punkt zum Opfer gefallen, dass man einerseits die Anforderung aus der NIS 2 aus Europa bekommen hatte. Da waren aber gar nicht die großen Knackpunkte, sondern dass man, auch da schließt sich der Kreis zum Anfang, eigentlich Koalitionsvertragsthemen, die offen geblieben sind, mit reingenommen hat. Also Zentralstelle Bund, Schwachstellenmanagement, Rolle CISO Bund, also alles Themen, die eigentlich nicht aus der NIS 2 kommen, aber die man dann bündeln wollte. Und die Bündelung kann ich nachvollziehen, aber die Bündelung hat eben dazu geführt, dass es nicht voranging. Und jetzt gibt's in Deutschland das sogenannte Diskontinuitätsprinzip. Das bedeutet, alles, was nicht verabschiedet ist, geht zurück auf Null, wenn ein neues Parlament gewählt ist. Also es gibt keine Altlasten sozusagen. Jedenfalls keine, die Altlast gibt es dann schon, aber es gibt eben alle Entwürfe, die bis zu diesem Zeitpunkt stehen, sind ungültig. Und das bedeutet, es gibt ein ganz festes Verfahren, wie ein Gesetz sozusagen etabliert wird, ein Referentenentwurf, ein Ministerium, Abstimmung mit den anderen Ministerien, dann kommt irgendwann ein Kabinettsbeschluss und am Kabinettsbeschluss kommt dann die erste Lesung im Parlament. Nach der ersten Lesung im Parlament kommen dann die Expertenanhörungen, dann gibt es eine zweite und dritte Lesung. Dazwischen habe ich, was ich noch vergessen habe, Anhörung von Verbänden, Wirtschaft etc. Das ist ein ganz feststehender Prozess. Und der startet jetzt wieder bei Null.
Oh Gott.
Und man hatte im Vorfeld gehofft, einen Weg zu finden, das abzukürzen. Nämlich wenn man gesagt hätte, und das war die Hoffnung des Innenministeriums, wir könnten doch den bestehenden Entwurf nehmen, bereinigen das den um alles, was nur NIS 2 ist, also nur auf den reinen NIS 2-Kern und nehmen all die Kritikpunkte, die da reingekommen sind. Und da gab es einige, die sich aber gar nicht direkt aufs Gesetz, auf das NIS 2 beziehen, die nehmen wir raus, das können wir später regeln und nehmen nur den reinen Einwurf und dann heißt es, aus der Mitte des Parlaments kommt ein Antrag. Dann hätten die Fraktionen diesen bestehenden alten Gesetzentwurf genommen und gesagt, wir bringen den mal ein. Und damit hätte man ganz viele Schritte sich sparen können. das war die Hoffnung und dann gab es mal sozusagen den Slogan aus dem BMI in 100 Tagen, sondern wollen wir eine 2 haben. Na gut, dann ist die erste Frage, wann zählen die 100 Tage denn los? Damit hätte man die Chance gehabt, bis zum Herbst fertig zu sein. Dann hätte man nur ein Jahr Verzug gehabt. Die Verfahren, ob der Verzögerung durch die EU, die ja zu Strafzahlungen führen können und vielleicht auch werden, die sind ja auch schon losgegangen. Mhm. Aber dann wäre man mit einem blauen Auge ja davongekommen. Aber will ich auch gar nicht kommentieren, weil ich die Beweggründe nicht kenne. Es wird nicht dazu kommen. Es wird nicht dazu kommen, dass die Fraktionen das jetzt selber einbringen. Die sehen offensichtlich dann doch noch zu viel, auch in dieser veränderten Version, Diskussionsbedarf, dass sie sagen, nee, wir können den nicht einbringen. Dann bringen wir es ein, wo wir zu viele Schwachstellen sehen. Lassen wir es mal in dem Punkt. Und da ist wieder die Frage, was 10 Watt höher Geschwindigkeit oder Qualität halt. Also ich kann es nachvollziehen, wenn wir sagen, nee, da können wir das, der Entwurf ist nicht perfekt, da müssen wir was verbessern. Und deswegen tun wir es nicht. Aber ja, lassen wir es mal so stehen. Jedenfalls findet diese Abkürzung nicht statt. Mit der Konsequenz, dass wir genau jetzt den gesamten Prozess, den ich da vorhin beschrieben habe, neu angehen, weil wir eigentlich bei Null starten. Natürlich werden sich die Referenten jetzt nicht sagen, ich schredder mal den alten Entwurf und fange mit einem weißen Blatt Papier an. Aber das gesamte Prozedere beginnt von neuem. Das heißt, wenn man realistisch ist, dann werden wir vielleicht, wenn es gut läuft, im Herbst einen Kabinettsbeschluss haben. Und dann geht der ganze gesetzgeberische Prozess an den Bundestag, in die Expertenanhörung, in die Verbandsanhörung etc. Realistisch ist nicht vor Q2 2026, nach all dem, was man jetzt aus den Ministerien hört. Und das ist natürlich etwas, wo viele schlucken. Das wird es teurer machen, das sozusagen an Strafzahlungen an die EU, aber ehrlich gesagt ist das, glaube ich, die nachgelagertste Bedeutung. Aber es wird dementsprechend weiter länger dauern. Es war die Aussage, dass die jetzt die nachgelagerten Bundesbehörden mit drin sein werden. Das war einer der Kritikpunkte, auch damals von mir in der Expertenanhörung. Das Argument zieht halt nicht mehr, weil die Schuldenbremse ist novelliert und das Geld für Sicherheit sollte da sein. Und dann kann man nicht sagen, aber unsere nachgelagerten Bundesbehörden schützen wir nicht. Der Kritikpunkt sollte weg sein. Auch der Punkt, dass beim BSI gar keine Leute dafür da sind, um die ganzen Meldungen von 30.000 Unternehmen irgendwie zu verarbeiten. Auch der sollte weg sein. Die haben Zeit, ihr Sharing-Portal aufzubauen. Alles gut, aber dass wir das Signal, dass wir dafür jetzt noch mehr Zeit brauchen, ist fatal. Vor allem, weil die Unternehmen in vielen Fällen jetzt dann sagen, dann machen wir auch nichts. Und das, liebe Unternehmen, nicht sich daran halten, bitte schnell machen, weil alles, was technisch gemacht werden muss, was organisatorisch in den Unternehmen stattfindet, das ist ja da, es ist geklärt. Ja. Also es gibt keine Ausrede, jetzt nicht damit anzufangen. Wenn man, aber wir kriegen das Feedback jetzt schon, dass wir sagen, na, wir warten erstmal ab. Und das ist einfach grundfalsch aus verschiedensten Gründen. Sie werden, wenn es losgeht und alle dieses Verfahren haben, dann werden sie keine Leute bekommen, die es umsetzen. Das ist jetzt schon schwierig genug, Berater dafür zu bekommen, Festangestellte ohnehin. Und sie werden noch länger brauchen. Und nochmal, einer der Grundfehler, der auch nicht behoben werden kann, ist, dass es keine Umsetzungsfrist gibt. Das ist europäisch so gesetzt. Das heißt, in dem Moment, wo das Gesetz in Kraft ist, müssen die Unternehmen fertig umgesetzt haben. Und das ist natürlich Unfug und nicht machbar, wenn man nicht einfach, in dem Fall kann ja die Verzögerung, nimmt dann auch die letzte Ausrede. Man weiß ja, was zu tun ist. Man hätte die Zeit und man kann eigentlich im Nachgang nicht sagen, na, wusste ich ja nicht, brauche ich doch Zeit von dem Moment, wo es in Kraft getreten ist. Jetzt hat sich ja sogar die Bundesregierung in dem letzten Entwurf sogar, ist dem Punkt entgegengekommen. Die haben ja auch bemerkt, diese fehlende Umsetzungsfrist ist etwas, was praxisfern ist und haben dann gesagt, na, wir werden nicht sofort prüfen. Wir prüfen erst sozusagen in 3 Jahren wirklich. Und das ist jetzt auch der nächste Fehler, wenn die Unternehmen glauben, dann habe ich ja 3 Jahre Zeit, weil ich nicht überprüft werde, dann muss ich ja nichts machen. Aber was ist denn, wenn ein Vorfall passiert und irgendjemand ist geschädigt und verklagt denn Unternehmen XY, ihr habt nicht ausreichend für die Sicherheit getan, deswegen habe ich jetzt den unternehmerischen Schaden, ersetzt mir den mal bitte, dann ist man vor Gericht. Und der Richter wird dann nicht sagen, ja, das musstest du ja nicht machen, weil der Staat es erst in 3 Jahren überprüfen will, sondern er wird sagen, das musstest du doch machen, das ist doch schon verpflichtend halt. Ja. Nur weil es nicht überprüft werden muss, musst du es ja schon haben. Also auch das ist so ein Pseudo-Schutz, davor, dass diese ganzen Verzögerungen man ja nicht so, man sozusagen aussitzen kann. Nein, man muss heute beginnen, auch wenn es ärgerlicherweise noch länger dauert, als wir es uns eigentlich vorgestellt haben, dass NIS 2 umgesetzt wird. Alles sozusagen, alles Stand heute, alles das, was sozusagen aus den Informationen, aus den Gesprächen mit den Ministerien etc. zukommt. Es können immer noch Wunder passieren, aber an die glaube ich nicht mehr. Also realistisch müssen wir davon ausgehen, nicht vor Q2 26.
Okay, das heißt, darauf warten wir noch ein bisschen. Aber auch hier wieder der Tipp an die Unternehmen, sie dürfen sich schon vorbereiten.
Es ist alles da. Es gibt Länder, die es umgesetzt haben. Man kann über die Ländergrenzen schauen und angucken, was die gemacht haben. Es steht alles in den Papieren, was kommen wird. Und daran wird sich nichts mehr ändern. Was sich ändern wird, sind Randaspekte in den bürokratischen Abläufen, Verantwortlichkeiten auf der staatlichen Ebene. Nicht mal Meldefristen kann man noch ändern. Auch die stehen ja einfach fest. Die sind europäisch festgelegt. Alles, was die Unternehmen wissen müssen, ist eigentlich geklärt. Das alles ist jetzt ein großes Wort. Es wird schon am Rande Punkt gibt. Ja, was gilt denn jetzt da? Da gibt es Sonderfälle. Aber die betreffen dann nicht die Punkte, wo ich sage, hier muss ich was umsetzen, sondern das sind dann wirkliche Details in der letzten Ebene. Und die sind von den ersten Maßnahmen zur Umsetzung, zur Erfüllung der Anforderungen losgelöst. Und wer nur sagt, ich warte darauf, bis die letzte Detailentscheidung, weil ich multinational aufgestellt bin, weil ich ein paar verschiedene Sektoren habe, noch nicht ganz klar ist, muss ich es dann erst an Behörde A oder erst an Behörde B in Land C oder Land D schicken. Mhm. Wer darauf wartet, bis diese letzte Detailfrage erklärt ist, sich ein Security Management aufzubauen und die Sicherheitsarchitektur anzupassen, der hat es ohnehin nicht verstanden.
Ja, das ist krass, Timo, das sage ich jetzt auch einfach so, weil wir haben so lange jetzt darüber gesprochen. Also jeder, der uns regelmäßig zuhört, weiß, eigentlich sprechen wir nur 10 Minuten über Themen. Und ich könnte jetzt viel, viel mehr Fragen stellen aus dem, was du gerade gesagt hast. Du hattest am Anfang OZG erwähnt, was jetzt auch mit übernommen wird vom Digitalministerium. Allein dazu hätte ich so viele Fragen. Von daher ist das jetzt das Ende unserer zweiten Folge zu diesem Thema. Aber ich bin mir sicher, es ist wirklich nicht unsere letzte Folge zu diesem Thema.
Das steht zu befürchten. Hoffen wir mal, dass Folge 3 denn die ist, wo wir sagen können, jetzt steht alles fest, was gemacht wird. Und Folge 4 ist dann die, wo wir sagen, und jetzt berichten wir über die ersten Erfolge. Weil auch das ist noch, vielleicht die letzte Botschaft, in ganz vielen Köpfen angekommen, sagen, wir brauchen ganz viel, was sich ändert, aber wir brauchen nicht ein riesiges Projekt, sondern wir brauchen schnell kleine Ergebnisse, kleine Projekte, schnell vorankommen. Das ist, und das ist ja etwas, was nicht nur Digitalisierung betrifft, sondern wir brauchen schnell Erfolge, damit wir auch diese ganze Erosion in der gesamten politischen Landschaft verhindern. Aber dass wir auch so ein bisschen wieder Optimismus entwickelt. Wir können ja das, wir schaffen das. Und das ist auch was einfach im Mindset und auch das losgelöst von den Parteien, da sagen, wir müssen jetzt schnell etwas schaffen. Wir müssen nicht auf diese, auch mal kleine Dinge schaffen, auch kleine Erfolge halt mal feiern. Und das hoffe ich eben auch hier, dass wir schneller als bisher dazu kommen, sagen, kleines Projekt, schnell umgesetzt, trotzdem große Wirkung und vor allem so eine Aufbruchsstimmung, die dahinter kommt. Und die spürt man schon.
Das wollte ich gerade auch sagen. Ich spüre die auch total und aus dem, was du heute gesagt hast, kommt das auch sehr stark hervor. Also ich erkenne sehr viele Potenziale in der Organisation, in der Besetzung, in dem, was jetzt geplant ist in Sachen Programm. Und jetzt fangen die richtigen Herausforderungen an. Die Weichen sind gestellt. Jetzt geht's ans Machen. Und ich hoffe, dass diese Aufbruchsstimmung dann auch umgesetzt wird und die Leute das motivierend anpacken. Vielen ist vielleicht gar nicht klar, ja, es ist ein Digitalministerium auf Bundesebene, aber es kann auch Einfluss nehmen auf die Länder und wir als Bürgerinnen und Bürger können das auch sehr gut zu spüren bekommen, wenn es denn effizient und sinnvoll umgesetzt wird. Von daher danke für die ganzen Eindrücke, Timo. Danke für das Ganze, auch für mich sehr viel neues Wissen, das ich heute erlangt habe. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge zum Thema. Danke auch an euch, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, für euch war es genauso aufschlussreich für mich. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne auf YouTube Feedback. Schaut auch gerne nochmal in die Shownotes für mehr Informationen und abonniert uns für mehr interessante Folgen. Seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es ein Experte, 3 Fragen und 10 Minuten sind. Bis dahin.
Highway, der Wegweiser für Digitalisierung und Sicherheit, präsentiert von High Solutions. Hat dir diese Episode gefallen? Dann abonniere den Podcast und empfehle unsere Folgen weiter.